So, jetzt geht unsere Reise weiter mit Lan Mo, der interessanten Schlange und dem wundersam aufgeweckten und ungebildeten Kind, was noch seiner eigenen Bildung nachgeht. Ja, und die beiden haben sich angefreundet. Und jetzt liegen sie zusammen im Bett. Lan Mo beobachtete Mary, bis er sicher war, dass sie fest träumte. Und dann sagte er: Ich werde dich viele, viele Male besuchen. Er nickte traurig. Und dann werde ich dich noch einmal besuchen. Er leckte in die Luft, um sich zu vergewissern, dass Mary glücklich war und schmeckte Wahrheit und Tapferkeit und Zahnpasta und Seife mit Blumenduft, wovon er kurz und schlangenhaft niesen musste. Psst. Es schmeckte, dass Mary im Traum schon im Kanu einen mächtigen Strom hinabpaddelte, der sich durch hohe Urwaldbäume wand, einen zahmen Löwen zu ihren Füßen. Er war ein bisschen eifersüchtig, dass das Mädchen nicht träumte, sie sei zusammen mit ihm im Kanu. Andererseits war die Schlange ganz und gar kein Haustier. Als Mary fest schlief, bewegte die Schlange sich unsichtbar und gedankenschnell quer durch die Stadt bis in den Keller eines Mannes namens Mr. Meininger. Der Keller erstreckte sich mehrere Kilometer in alle Richtungen. Er war die prächtigste und eindrucksvollste aller Millionärshöhlen der Stadt, und 200 eingeflogene bolivianische Bergarbeiter hatten ein Jahr gebraucht, um sie auszuheben. Darin gab es einen See zum Schwimmen, obwohl Mr. Meininger gar nicht schwimmen konnte, und zahlreiche Eiscreme-Automaten, obwohl Mr. Meininger gar kein Eis mochte. Es standen herrliche Statuen und Brunnen darin, obwohl Mr. Meininger kein besonderes Interesse und Wasserspielen hatte. In der Höhle gab es auch einen Obstgarten mit elektrischer Beleuchtung, sodass die angepflanzten Apfel- und Pflaumen- und Pfirsichbäume ständig wachsen mussten und nie im Dunkeln Ruhe fanden. Sie wurden nie von den Füßchen kleiner Tiere oder Vögel oder Insekten gekitzelt, weil ohne Mr. Meiningers Erlaubnis kein Lebewesen den Keller betreten durfte. Und diese Erlaubnis hatte er bisher nur den 200 bolivianischen Bergarbeitern gegeben und den Bäumen und seinen vielen Bediensteten und schließlich den Artisten und Komödianten, die er gelegentlich dafür bezahlte, dass sie ihn zum Lächeln zu bringen versuchten. Er lächelte nicht. Er hielt es für alberne und überflüssige Mühe, fast so dumm wie jemand anderen zum Lächeln bringen zu wollen. Er fand außerdem, es war eine gerechte Strafe für die Artisten und Komödianten, dass sie immer weiter balancieren und hinfallen und Tricks vorführen und lustige Geschichten und Witze erzählen mussten, während er sie wie ein riesiger, ernster Frosch im Morgenmantel aus Seide anstarrte. Er ließ sie immer weitermachen, bis sie weinten. Und wenn sie nicht weinten, verweigerte er ihnen die Bezahlung. Das alles hatte zur Folge, dass Mr. Meininger sowohl überrascht als auch irritiert war, Als er von dem Bericht aufsah, der ihm verriet, wie rasch sein Reichtum zunahm, und in das Gesicht unseres Freundes Lanmu blickte. Ich glaube, wir können ihn unseren Freund nennen, weil wir ganz bestimmt Marys Freunde sind und ihre Freunde daher auch unsere Freunde sein müssen, solange sie nett und freundlich sind. Igitt, sagte Mr. Meininger. Er war zu dick, um mit den Armen zu wedeln und zu würdevoll, um zu schreien. Eine Schlange! Ich weiß, sagte die Schlange, ließ die Zunge herausschnellen, wand sich wie eine goldene Borte um den Ärmel von Mr. Meiningers Morgenmantel, allerdings eine mit Zähnen. Igitt, sagte Mr. Meininger, eine sprechende Schlange. Die Schlange blinzelte. Das weiß ich ebenfalls. Sie legte den Kopf schräg, als würde sie Mr. Meiningers Gesicht ganz genau untersuchen. Jetzt könntest du mir vielleicht mal etwas erzählen, was ich noch nicht weiß. Mr. Meininger war es gewohnt, von äußerst respektvollen, bediensteten und traurigen, erschöpften Bäumen umgeben zu sein. Wenn er Menschen außerhalb seiner Höhle begegnete, waren sie ehrerbietig und überreichten ihm Geschenke, denn man bekommt immer Geschenke, wenn man schon zu viel hat. Und wenn man sich nicht vor ihm verbeugte und ihm schmeichelte und ihn verwöhnte, dann wurde er normalerweise sehr rot im Gesicht und fing an zu brüllen. Oder er wurde ganz weiß und knurrte, dass alle sofort gefeuert werden sollten. Und dann wurden alle gefeuert. Das passierte immer, sogar wenn die Gefeuerten Premierminister oder Filmstars oder Könige waren. Manchmal probte Mr. Meininger sein Knurren vor dem Badezimmerspiegel und prüfte, ob er auch den perfekten bösen Blick hinbekam, der allen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein nicht genehmigtes Tier in seiner Höhle war normalerweise Anlass für jede Menge Brüllen und böse Blicke und Entlassungen gewesen. Aber Mr. Meininger bekam kein Wort heraus und hatte das Gefühl, seine Haut wurde kalt und feucht und ihm zu eng. Also, fragte die Schlange und wartete höflich. Und obwohl die Stimme der Schlange wie butterweicher Samt klang und sie sehr leise und wohlerzogen war, bekam Mr. Meininger große Angst vor diesem glatten, goldenen Leib und dem feinen, goldenen Haupt. Ich bin von sehr weit gekommen, um dich zu treffen, sagte die Schlange. Ihre Zunge prüfte die Luft und konnte Mr. Meiningers kleingeistige, düstere Gedanken schmecken. Sein oberflächliches, dämmerdunkles Herz und sein berechnendes Hirn. Außerdem schmeckte sie Angst, so dicht wie Nebel. Zumindest könntest du mir doch deinen Namen verraten. Mr. Meininger konnte nicht anders als zu antworten. Karl Otto Meininger. Wärt ihr dabei gewesen, hättet ihr hören können, dass er so klang, als würde er einem Lehrer antworten oder ein amtliches Formular ausfüllen. Dann platzte er noch heraus, ich bin der drittreichste Mann der Welt. Das erwähnte er, weil es bisher die Leute stets unbeeindruckt hatte, auch wenn er schon ahnte, dass die Schlange nicht Leute war und sich nicht beeindrucken ließ. Nein, murmelte die Schlange im süßesten Tonfall. Du bist nur noch der Viertreichste. Vor 10 Minuten haben seine Kupferminen Lembit Quartak zum Drittreichsten gemacht. Die Schlange glitt weiter an Karls Ärmel hinauf. Wir können Mr. Meininger jetzt Karl nennen, da er uns seinen Namen ja verraten hat. Lanmos Leib legte sich auf Karls linke Schulter und er flüsterte, und das spielt sowieso keine Rolle mehr. Hat es noch nie gespielt. Karl schluckte. Während der sanfte Atem der Schlange an seinem Hals strengte, bitte, seit vielen, vielen Jahren hatte Karl nicht mehr bitte gesagt. Er war niemandem begegnet, den er seine Bitte für wert gehalten hätte. Bitte was? Fragte die Schlange. Und die Frage ließ Karls Haut von Kopf bis zum Fuß erschauern. Was möchtest du denn gern, Karl Otto Meininger, viertreichster Mann der Welt? Bitte nicht. Die Schlange glitt über Karls Nacken und legte sich auf seine andere Schulter. Sie hauchte an Karls rechtes Ohr. Ich glaube, ich spüre, wie viele Male andere Menschen das zu dir gesagt haben und wie viele Male du sie ignoriert hast. Ich habe es doch nicht so gemeint. Natürlich hast du das, säuselte die Schlange. Zu mir kannst du ganz ehrlich sein. Warum eigentlich nicht? Du hast sie jedes Mal ignoriert, nicht wahr? Karl stieß eine Art Gurgeln aus, das, wie er sich erinnerte, auch die anderen Menschen von sich gegeben hatten, wenn er sie gezwungen hatte, am Geburtstag ihrer Kinder die ganze Nacht durchzuarbeiten oder sie am Tag vor Weihnachten entlassen hatte oder beschlossen hatte, ihr Zuhause abzureißen, nur um zu zeigen, dass er es konnte. Und dann sagte er, ich gebe dir alles, was ich habe. Und das hatten andere Menschen zu ihm auch gesagt. Die Schlange rieb den Kopf am Ohr des Milliardärs und Karl hörte die makellosen Schuppen rascheln. Ich kann nicht alles nehmen, was du hast. Die Schlange schwieg einen Moment. Ich werde nur alles nehmen, was du bist. Und dann öffnete die Schlange ihren wunderschönen Mund. Und die kleinen nadelspitzen Zähne glänzten weiß wie Elfenbein. Am nächsten Morgen wachte Mary früh auf und stellte fest, dass sie sich so erholt und behaglich fühlte wie noch nie. Als sie sich zur Seite drehte, lag Lanmo auf ihrem Kissen. Vielleicht schlief er, vielleicht auch nicht. Jedenfalls waren seine Augen geschlossen und er machte beim Atmen leise zischelnde Geräusche, so wie Schlangen womöglich schnarchen. Mary lächelte ihn an und küsste ihn oben auf den glatten, warmen Kopf, der im schwachen herbstlichen Morgenlicht glänzte, das durch die Türritzen kroch. Guten Morgen, Lanmo. Die Schlange, die tatsächlich hellwach war, öffnete die rubinroten Augen und leckte an Marys Nasenspitze, um sie zum Lachen zu bringen. Und guten Morgen, Mary. Hast du so tief und gut geschlafen wie noch nie? Dann glitt sie geschmeidig über die Bettdecke, verschlang sich zu mehreren Knoten, entwirrte sich und streckte sich lang und gerade, rollte den Leib schließlich zu einer schönen Schleife und hob den Kopf. So wacht eine Schlange auf, erklärte sie. Solltest du jemals eine andere Schlange sehen, die so etwas macht, störe sie nicht. Oder ihn. Obwohl, sie machte eine Pause, du solltest dich nicht mit anderen Schlangen als mir einlassen. Man kann nie wissen. Und wenn ich nun eine besonders schöne Schlange sehe, neckte Mary, es gibt keine Schlange, die schöner ist als ich, sagte Lanmo nachdrücklich. Kann ich zum Frühstück wieder Käse bekommen? Ich bin müde. Hast du denn nicht gut geschlafen? Nicht direkt. Mary schmuggelte für Lanmo ein Klümpchen Käse aus der Speisekammer und fütterte ihn damit. Er saß oben auf ihrer Schultasche und lugte über ihren Schulterriemen, als sie durch die frostige Luft zur Schule ging. Schlangen gehen nicht zur Schule. Alles, was auf der Welt wichtig ist, steht innen auf unserer Eierschale geschrieben. Wenn wir das zu Ende gelesen und alles Geschriebene auswendig gelernt haben, zerbrechen wir die Schale und schlüpfen aus dem Ei. Wirklich? Fragte Mary, die über den Schulhof schlenderte und sich viel weniger einsam fühlte als sonst. Vielleicht, sagte die Schlange, sah haargenau wie eine Schlange aus und streckte die Zunge in die interessante Luft, weil die ihr so viel zu erzählen hatte. Mehrere Lehrer sahen Lanmo direkt an, aber weil ein kleines Mädchen niemals eine goldene Schlange besitzt, die ganz ruhig auf seiner Schultasche sitzt, nahmen sie an, es müsse sich um einen seltsamen Griff handeln. Oder ihre Brille müsse schmutzig sein, oder sie müssten sich geirrt haben. Von den Kindern entdeckte keines die Schlange, weil sie alle miteinander beschäftigt waren und sich wie üblich nicht für Mary interessierten. Während Mary in verschiedenen Unterrichtsräumen saß und etwas über die Farbe des Geldes und die Länge von Stille und das Durchschnittsgewicht von Höhen lernte, schlüpfte die Schlange von einem Raum zum anderen und erkundete. Die Schlange fand die Schule sehr eigenartig. In einem Raum erzählte die Lehrerin der Klasse, an der Tafel steht, seht ihr alle Antworten auf die Fragen der heutigen landesweiten Prüfung. Ihr werdet nun den Rest der Stunde alle Antworten auf eure Prüfunterlagen abschreiben. Wenn ihr die Antworten korrekt abgeschrieben habt, seid ihr schlau genug, nächste Woche die landesweite Prüfung zu bestehen. Ein kleiner Junge mit roten Haaren, der in der hintersten Reihe saß, hob die Hand und fragte, aber sollten wir nicht eher lernen, warum der Wind weht oder wo oben ist und wie man Schuhe zubindet und was Liebe ist? Nein, sagte die Lehrerin. Wir sollen nachweisen, dass wir schlau sind, damit die Landesprüfer uns prüfen und bewerten können. Und wenn wir geprüft und bewertet worden sind, können wir zur nächsten Prüfung fortschreiten. Darauf fragte der kleine rothaarige Junge, der Paula hieß, warum liegt eine goldene Schlange quer auf ihrer Pultkante und tut so, als sei sie ein Lineal? Das stimmt. Unser Freund Lanmo lag ganz still auf dem Lehrerpult, um zuhören und herausfinden zu können, wie die Menschen ihren Nachwuchs ohne lehrreiche Eierschalen unterrichteten. Die Lehrerin schaute auf ihr Pult und konnte die wundersame Schlange natürlich nicht sehen, denn wundersame Schlangen haben auf Lehrerpulten nichts zu suchen und sind kein Teil der landesweiten Prüfungsaufgaben und sollten daher nicht existieren. Sie war jedoch einen Augenblick verwirrt und still und hatte ein eiskaltes Gefühl in der Magengrube. Während sich die Lehrerin unwohl fühlte, hob die Schlange ihr schmales, vollkommenes Haupt und sah Paul direkt an. Paul erwiderte den Blick der beiden winzigen Augen, rot wie Tapferkeit und Sonnenuntergänge, tief wie Abgründe. Der Junge fühlte sein Herz hoppeldipoppel in der Brust schlagen und er begriff, denn er war ein sehr vernünftiger Junge, dass sich etwas Bemerkenswertes ereignete, etwas Lehrreiches, was er nicht vergessen durfte. Und die Schlange ließ die Zunge hervorzucken und schmeckte die Verwirrung der Lehrerin, die Leere des Klassenzimmers, das Träumen der Kinder. Und sie schmeckte das kluge und wachsende und rätselhafte Gehirn, das in Pauls Kopf wirbelte, und das leichte und klare Hoppeldipop, Herz, Brust, Herz in seiner Brust. Dann zwinkerte die Schlange Paul zu. Und darüber musste Paul kichern. Und während Paul kicherte, verschwand die Schlange, genau wie Paul es bei so einer wundersamen Schlange vermutet hatte. Und darüber musste Paul noch mehr kichern. Was kicherst du denn da so albern? Schrie die Lehrerin. Und immer wenn sie sich unsicher fühlte und dumm vorkam, haltete sie sich durch ein bisschen Geschrei auf. Das verstanden alle Kinder. Es gehörte zu ihrer Schulbildung. Ich kichere doch gar nicht, sagte Paul. Das war nicht gelogen, denn inzwischen hatte er aufgehört. Und er sagte das mit großer Sicherheit. Denn plötzlich war er sich aller möglichen Dinge sicher und fühlte sich ein bisschen größer. Und irgendwie fiel der Lehrerin wegen dieser Selbstsicherheit wieder ein, dass die Klasse unbedingt die landesweiten Antworten zu den landesweiten Fragen haargenau abschreiben sollte. Also ließ sie ihn in Ruhe und schrie einfach so noch ein bisschen herum. Sobald sie abgelenkt war, grinste Paul sehr breit. Und sein Grinsen reichte hinab bis zu den Zehen. Als die Mittagspause kam, gingen alle Kinder hinaus auf den Schulhof und spielten verschiedene Spiele. Drüben am Zaun überraschte Paul sich selbst damit, dass er beim Fußball ein Tor erzielte. Und vor der Fassade der Messabteilung sprangen zwei Mädchen mit sehr attraktiven blonden Locken Seil mit ihren sehr attraktiven Freundinnen. Lanmo hatte sich wie eine kleine Broschüre auf Marys Schulter zusammengerollt und nur ein Rubinauge offen. Er wollte lernen, was Spielen ist und wie Kinder sich in freier Wildbahn benahmen, ohne die Aufsicht der Lehrer. Mary, deine Schule ist sehr eigenartig. Ich glaube, es ist eigentlich eine ziemlich normale Schule, flüsterte Mary ihm aus dem Mundwinkel zu. Darüber dachte Lanmo einen Augenblick nach. Ah, das erklärt einiges. Mary war froh gemut, weil sie einen Freund hatte. Obwohl sie so etwas normalerweise niemals versucht hätte, ging sie auf das größte der sehr attraktiven Mädchen bei der Messabteilung zu und fragte, darf ich wohl mit euch Seil springen? Sie war ein höfliches Mädchen. Puh! Sagte das groß gewachsene, sehr attraktive Mädchen. Ihren Namen wollen wir gar nicht wissen, sie ist nicht nett. Mary wusste nicht, was Pfuh bedeutete, also fragte sie erneut, darf ich bitte? Und sie wartete freundlich. Nein, natürlich darfst du nicht. Du bist komisch und riechst nach Gemüse. Und dein Kleid ist alt, alt, alt. Und wir haben alle gesehen, dass du so auf deiner Schulter geflüstert hast, wie eine irre Hexe. Bei diesen Worten fingen die anderen sehr attraktiven Mädchen an zu tanzen und ganz reizend um Mary herumzuhüpfen und zu singen. Irre Hexe, irre Hexe, Mary, Mary, irre Hexe, irre Hexe, irre Hexe, Mary, Mary, irre Hexe. Dabei fühlte Mary sich natürlich ganz furchtbar. Und wenn sie sich nicht sehr zusammengerissen hätte, wäre sie bestimmt in Tränen ausgebrochen. Aber heute war ihr Freund Lanmo bei ihr, also stand sie nur ganz still da und verschränkte die Arme und schaute auf ihre abgestoßenen alten Schuhe, die ein bisschen zu klein waren. Sie war traurig und ihre Schuhe machten sie noch trauriger. Doch auf ihrer Schulter sträubten sich Lanmo vor Wut die Schuppen. Das klang so, als würde jemand in weiter, weiter Ferne ein Schwert über Steine schleifen lassen. Er war so wütend, dass er tatsächlich anfing zu klappern. Dabei war er gar nicht so eine Schlange. Er hob den Kopf und sagte in höchst überzeugendem Ton, ganz laut und ganz deutlich, ihr solltet wieder anfangen zu springen, ihr gar nicht schönen Mädchen. Das möchtet ihr gerne tun. Die sehr attraktiven Mädchen waren zwar nicht sicher, wer das vorgeschlagen hatte, doch sie hörten auf zu tanzen und zu spotten und stellten sich tatsächlich in einer Reihe auf, als wollten sie gemeinsam Seil springen und zwei der sehr attraktiven Mädchen hielten die Enden eines sehr langen Springseils. Nur, dass sie natürlich eigentlich kein Springseil hielten. Denn die Schlange war von Marys Schulter gesaust und hatte eine äußerst lange und bewegliche Gestalt angenommen und sie hatte dafür gesorgt, dass sie als Seil viel überzeugender wirkte als das Seil selbst. Und weil wunderbare Lügen manchmal viel leichter zu glauben sind als langweilige Wahrheiten, hatten die Mädchen nach ihr gegriffen und fingen nun an, sie hin und her und dann im Bogen herumzuschwingen und über sie zu springen. Das fand die Schlange ganz entzückend. Und Mary sah zu, wie sie in der Herbstsonne glänzte und glitzerte und züngelnd immer mehr erkannte, wie gemein und innerlich klein die sehr attraktiven Mädchen waren. Darüber musste Mary lachen und in die Hände klatschen. Über eine Schlange zu springen, ist ein seltsames Spiel mit ganz besonderen Regeln. Dabei geschehen eigenartige Dinge. Ohne es zu wollen oder zu beabsichtigen, sprangen die sehr attraktiven Mädchen immer schneller und schneller und schneller. Ihre kleinen, wohlgeformten Füßchen flogen und traten und stapften wie nie zuvor und die mädchenhaft hübschen Arme der sehr attraktiven Mädchen, die das Seil schwangen, wie sie glaubten, waren gar nicht mehr deutlich zu sehen, weil sie Lanmo so hoch und tief und furchtbar schnell kreisen ließ. Und die Schlange leuchtete und kicherte und die Arme und Beine und Körper der sehr attraktiven Mädchen sausten und wirbelten und kreisten. Und ihnen wurde heiß, sie wurden müde dann besorgt, dann bekamen die sehr attraktiven Mädchen auf einmal Angst. Mary sah, wie sich ihre sehr attraktiven Mienen veränderten und obwohl es ihr ein kleines bisschen gefiel, dass sie unglücklich waren, taten sie ihr doch auch leid. Lanmo, vielleicht solltest du jetzt besser aufhören. Doch die Schlange amüsierte sich zu gut. Außerdem war sie noch sehr zornig. Allmählich hörten alle Kinder auf dem Schulhof auf mit dem, was sie taten, und starrten gebannt auf das riesenhafte, seltsame, glitzernde und verschwommene Schauspiel, das die schwingenden und springenden, sehr attraktiven Mädchen und die peitschende Schlange jetzt boten. Sogar Paul hörte auf, mit dem Pullover über dem Kopf herumzurennen, weil er gerade noch ein Tor geschossen hatte. Das machte insgesamt 3. Lanmo, bitte! Mary sprach extra leise, Lanmo! Und weil Marys Bitte gesagt hatte und es ernst gemeint hatte und weil sie seine Freundin war, hörte Lanmo sehr plötzlich auf. Indem er wieder die Gestalt änderte und den sehr attraktiven Mädchen aus den müden und schmerzenden Händen glitt. Dabei fielen die sehr attraktiven Mädchen zum größten Teil um und stolperten umher, als sei ihnen schwindelig. Eine von ihnen musste sich übergeben. Um ehrlich zu sein, sahen sie alle kein bisschen mehr attraktiv aus. Ihre perfekt geformten Gesichter waren rot und verschwitzt. Ihre am Morgen sorgfältig frisierten Haare waren zerwühlt und zerknotet. Ihre Gärtenschlangenglieder zuckten gereizt und erschöpft. Keines der sehr attraktiven Mädchen erwähnte es mit einem Wort, doch sie mussten alle im Herzen, sie wussten alle im Herzen, wenn sie einander anschauten, und sie waren bestürzt. Lanmo jedoch war noch nicht fertig. Er änderte wieder seine Form und wurde zu einer goldenen Kobra. Eine Kobra hat, wie ihr sicher wisst, eine breite Haube, die sie zu beiden Seiten von Kopf und Hals ausbreiten kann. Außerdem richtet sie sich gern furchteinflößend auf und zischt bedrohlich oder spuckt sogar, wenn sie verärgert ist. Lanmo war, wie ihr euch erinnern werdet, immer noch sehr wütend und hatte darum beschlossen, sich in eine große Kobra zu verwandeln, so groß wie ein großer Erwachsener. Das bedeutete, dass einige Augenblick lang alle auf dem Schulhof gar nichts anderes konnten, als sie ganz deutlich so zu sehen, wie sie wirklich war. Selbst der Direktor konnte, als er aus seinem Fenster schaute, nicht umhin zu bemerken, dass sich eine riesige, goldglänzende Kobra vom schmutzigen Asphalt seines Schulhofs erhob. Der Anblick weckte in ihm den Wunsch, sich sofort hinzulegen, bis alles wieder normal war. Also versteckte er sich unter seinem Schreibtisch. Dort angekommen, schloss er die Augen und tat so, als sei alles in Ordnung. Und das so heftig und angestrengt, dass er hinterher nicht mehr derselbe war. Unten auf dem Schulhof ignorierte Lanmo die Kinder, die inzwischen höchst befriedigend hin und her rannten und kreischten und mit den Armen wedelten. Er starrte in die Augen des großen, sehr attraktiven Mädchens, das so unfreundlich zu Mary gewesen war. Das führte dazu, dass es dieses große, sehr attraktive Mädchen sich nicht mehr rühren, sondern nur noch zurückstarren konnte. Und Lanmo öffnete ganz sachte den Mund und ließ alle Welt seine nadelspitzen Zähne sehen, die weiß wie Elfenbein waren. Nein, sagte Mary. Bitte, Lanmo. Und sie streckte die Hand aus, um die Schlange daran zu hindern, womöglich etwas Böses zu tun. Doch Lanmo war so wütend, dass er Mary nicht rechtzeitig bemerkte, um sich noch zurückzuhalten, als sein Kopf abwärts sauste und so streifte sein allerkleinster Zahn gerade eben den Rand ihrer rechten Hand. Und da fiel Mary um. Mary erwachte daheim in ihrem eigenen kleinen Bett. Sie war müde, aber auch sehr hungrig und aufgeregt. Es war dunkel. Also mussten mehrere Stunden vergangen sein, seit sie auf dem Schulhof gewesen war. Zu ihrer Linken sah sie, als sie sich umdrehte, Lanmos Augen leuchten. Er hatte nicht mehr die Gestalt einer riesigen, furchterregenden Kobra. Er war vielleicht noch ein bisschen kleiner als sonst und wirkte dünner. Er schlängelte sich sacht zu ihr und rieb seine warmen Windungen an ihrem Ohr. Und dann sagte er mit seiner schönsten und freundlichsten Stimme: Es tut mir leid. Ich war wütend. Was ist denn passiert? Bin ich in Ohnmacht gefallen? Die Erwachsenen haben sich entschieden, das zu glauben. Sie haben allen erzählt, dass Kobras nie in dieses Land kommen und dass sie niemals golden oder groß wie ein großer Erwachsener sein können, wenn sie sich aufrichten. Sie haben beschlossen, dass heute nichts Besonderes, Ungewöhnliches passiert ist und überhaupt jemals passieren könnte und dass alle geschlafen und dasselbe geträumt haben müssen. Die Schule wird für alle Schüler neue Prüfungen einführen, über Seilspringen, Hinfallen und Schlafen. Außerdem wird es Traumfragebögen als Hausaufgabe geben, die auszufüllen sind, damit alle möglicherweise gefährlichen Träume aufgezeichnet und überwacht werden können. Und der Schuldirektor hat sich in den Ruhestand versetzen lassen, um zu imkern. Mary nickte. Ja, das musste wohl genauso passieren. So machen sie es. Kinder verstehen Erwachsene ganz gut, aber Erwachsene verstehen Kinder nur sehr selten, was doch sehr seltsam ist. Schließlich waren sie schon mal Kinder und müssten sich doch eigentlich erinnern, wie es war. Deine Eltern haben sich Sorgen um dich gemacht, flüsterte Lanmo. Die haben sich die Schubkarre vom Schulhausmeister geborgt und dich damit nach Hause gefahren. Und dann haben sie dich ins Bett gelegt. Sie sind gerade erst weggegangen, weil sie ihnen den Gedanken in den Kopf gesetzt haben, dass es dir schon viel besser geht und sie dich allein schlafen lassen können. Und geht es mir denn besser? Wieder rieb sich die Schlange an ihrem Ohr. Mein Biss ist eine ernste Sache, es tut mir so leid. Allein, dass du mit der Hand meinen allerkleinsten Zahn gestreift hast, hat gereicht, 21 deiner wunderschönen Haare erbleichen zu lassen. Wenn du morgen nachschaust, wirst du merken, dass du jetzt eine weiße Strähne in der Stirn bis nach hinten hast. Sie schwieg eine Weile. Da hast du etwas zu erzählen, wenn du älter bist, etwas dramatisch Wirkendes. Wieder legte sie eine Pause ein. Es tut mir wirklich sehr leid. Die weißen Haare zeigen, dass ich dir einen kleinen Teil deiner Lebendigkeit genommen habe. Aber Mary war noch sehr jung und voller Lebendigkeit. Darum machte sie sich keine Sorgen deswegen. Aber bin ich jetzt wieder gesund? Du bist so gesund, wie man als Mensch werden kann. Wirst du denn bei mir bleiben? Ich mag dich. Aber vielleicht solltest du nicht mehr mit mir zur Schule gehen. Es könnte ja sein, dass mal wieder jemand gemein zu mir ist und du sauer wirst. Ich glaube, du wirst feststellen, dass in der Schule niemand mehr gemein zu dir ist. Die werden von nun an alle sehr höflich sein. Die Schlange klang so prahlerisch wie immer, aber dann flüsterte sie düster: Ich bleibe noch bis morgen früh, aber dann werde ich eine Weile weggehen. Das beunruhigte Mary viel mehr als die 21 weißen Haare. Warum? Ich gehe, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Und das hatte ich noch nie. Ich habe dir geschadet. Ich muss darüber nachdenken, bis ich es verstehe. Aber wie lange soll denn das Nachdenken dauern? Und wo wirst du denn nachdenken? Und wird es denn da nett sein? Und wirst du da Käse kriegen können? Fragte Mary, weil Lanmo ihr Freund war. Ich werde in Sicherheit sein. Ich bin nie in Gefahr, sagte Lanmo und ließ alle Worte ein bisschen traurig klingen. Aber du wolltest mir doch nicht wehtun und mir macht es auch nichts aus. Mary stellte sich ihre weiße Strähne vor, wie aufregend die sein könnte. Sie malte sich aus, wie sie als beeindruckende Frau in Entdeckerkleidung und Abenteuerstiefeln und mit ihren im Wind wehenden dramatischen Haar auf einem Gipfel stand, den sie gerade erklommen hatte. Lanmo seufzte und schmeckte mit seiner schlauen Zunge ihre Gedanken. Ja, eine Entdeckerin mit weißer Strähne im Haar zu sein, wäre aufregend. Wenn du möchtest, kannst du erzählen, dass dich die Begegnung mit einer Schlange für immer verändert hat. Oh nein, antwortete Mary, ich werde sagen, dass es von einem Eibis kommt. Wie du willst, auch wenn einige meiner besten Bekannten Haie sind. Aber jetzt solltest du schlafen, du brauchst Ruhe. Aber ich wie, fing Mary an, denn sie hätte lieber die ganze Nacht mit Lanmo geredet und ihn zum Bleiben überredet. Doch der hatte sie mit den Augen überzeugt, dass sie schlafen sollte. Er konnte nämlich sehr überzeugend sein. Als Mary im Morgengrauen erwachte, hatte Lanmo sich unter ihr Kinn gekuschelt, ganz warm wie ein kleiner Schal. Sie spürte, wie er sich wand, als wollte er fröhlich tun, bekäme es aber nicht richtig hin. Und dann schlüpfte er auf das Kopfkissen und sah sie an. Wenn du möchtest, darfst du mich auf die Nase küssen. Das tat Mary, so gut es ging, da Lanmo gar keine richtige Nase hatte. Und sie runzelte ein wenig die Stirn, weil es ihr wie ein Abschied erschien. Du musst jetzt eine Weile selbst auf dich aufpassen. Versuche, deine Lehrer zu ignorieren, ohne sie zu verärgern, und sprich nicht mit anderen Schlangen und geh Löwen aus dem Weg und Haien. Du wirst merken, dass die Mädchen dich jetzt mögen. Allerdings wirst du auch feststellen, dass die meisten von ihnen langweilige Gesprächspartnerinnen und überhaupt unangenehm sind. In ihren Eierschalen stand bestimmt überhaupt nichts geschrieben. Aber vielleicht würde es dir Freude machen, mit dem rothaarigen Jungen namens Paul zu reden. Und wenn du Käse isst, kannst du an mich denken. Er machte eine Pause. Und wenn die Sonne untergeht, werde ich dir süße Träume wünschen und du wirst sie haben. Daher wirst du wissen, dass ich an dich denke und dass du meine Freundin bist und ich dein Freund. Und wann wirst du denn wiederkommen? Wenn ich gelernt habe, nicht mehr wütend zu werden, hast du denn immer noch ein schlechtes Gewissen? Ja. Warum solltest du ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dir doch verziehen habe und möchte, dass du bleibst? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, so funktionieren Schuldgefühle. Ich komme so bald zurück, wie ich kann. Dann ließ Lanmo all seine Schuppen schimmern, damit er in Marys Erinnerung besonders schön aussah, züngelte in ihr Ohr und seufzte. Dann war er verschwunden. Ja. Ein Kapitel lese ich noch und dann dürft ihr schlafen. Das ist eine Seite lang. Die Schlange, die Mary Lanmo nannte, war ein Monat fort. Und dann noch einen Monat. Und dann noch viel länger, als es Mary gefiel. Sie markierte jeden Tag in ihrem Notizbuch, damit sie sauer auf ihn sein konnte, wenn er auftauchte. Und dann notierte sie weiter die Tage, damit sie ihm zeigen konnte, wie sehr sie ihn vermisst hatte, wie sie immer daran gedacht hatte, dass er nicht bei ihr war und ihn nie vergessen hatte. Unterdessen ging sie weiter zur Schule und stellte fest, dass die anderen Schüler und Schülerinnen tatsächlich so nett zu ihr waren, wie sie nur konnten. Die meisten waren ziemlich langweilig. Sie lernte still ihren Unterrichtsstoff, auch wenn sie nicht immer damit einverstanden war, und ging manchmal mit dem Jungen namens Paul spazieren und dabei sammelten sie Kronkorken oder Bindfäden oder diskutierten neue Namen für die Sterne oder überlegten, was der Mond sich wohl dachte und ob es ihm viel ausmachte, wenn er zu einer gebogenen Linie schrumpfte und dann wieder zu einem silbergelben, starrenden Auge anschwoll. Was sie auch tat, niemals vergaß sie die Schlange. Und wenn Mary den Kopf auf ihr Kissen legte, wünschte sie Lanmo alles Gute und erfreute sich an den wunderbaren Träumen, die er ihr schickte. Diese Träume erwähnte sie nie in den Traumbewertungsformularen. Dafür dachte sie sich einfach Sachen übers Ponyreiten oder Kuchenbacken aus. So, ihr Lieben. Bin ja gespannt, ob ihr diese Nacht auch schöne Träume habt, ob Lanmo die euch zu euch schickt und überlegt euch dann gut, wem ihr diese Träume erzählt, damit sie nicht in die falschen Listen eingetragen werden.